staunen, wie ihr alle so sportlich sind. Auf jeden Fall ganz viele von uns sind mega sportlich. Scheinbar nicht alle. Ich glaube, ich höre auf, da jetzt zu beschreiben. Auf Gott hören. Gottes Beziehung leuchtet in unsere Gemeinschaft. Heute Morgen haben wir ein ganz starkes Gotteswort gehört aus dem 2. Mose 20, die 10 Gebote, die für uns Christen nach wie vor Gültigkeit haben. Und jetzt möchte ich gerne über Bergpredigt reden, und zwar einsteigen eigentlich nach den Seligpreisungen. Die Seligpreisungen in sich sind eigentlich abendfüllend, und die möchte ich jetzt aber wie quasi gerade überspringen und dann eigentlich in all die Worte oder in viele Worte eintauchen, die der Jesus in der Bergpredigt weitergegeben hat. Das ist ganz spannend, die Bergpredigt. Die Bergpredigt nach Matthäus, die fängt in Matthäus 5 an und geht bis Kapitel 7. Und am Anfang im Kapitel 5 steht, dass Jesus zu seinen Jüngern redet. Und dann heisst es, er tat seinen Mund auf. Und dann in Matthäus 7, am Schluss, staunt die Volksmenge über seine Lehre. Also offensichtlich hat er seinen Mund wirklich aufgetan, weil nicht nur seine Jünger haben es gehört, sondern die ganze Volksmenge. Also es ist an seine Jünger gerichtet, aber in einem proklamativen Ton, so dass einfach die Volksmenge das mitbekommen hat. Bergpredigt ist sehr systematisch aufgebaut. Die Seligpreisungen, die fangen alle an, selig oder glückselig sind zum Beispiel die geistlich Armen. Also immer dritte Person. Und nachher bei der 9. Seligpreisung, da ändert es dann, da heisst es, selig seid ihr. Und nachher geht es in der ganzen Bergpredigt immer mit ihr oder du weiter. Also zweiter Plural, Einzahl oder Mehrzahl. Also es geht wirklich, also Jesus redet dann mit uns per Du. Und dann in Matthäus 7, gegen Ende der Bergpredigt, geht er wieder auf sie. Und dann kommt eigentlich fast ein bisschen Gerichtsandrohung. Und es ist also sehr spannend, dass er sagt, wie, es fällt also quasi wie aussen an und dann nachher kommt man rein und dann wird man direkt angesprochen als Jünger und nachher geht es wieder raus quasi. Und wir steigen jetzt heute Abend bei der Bergpredigt ein, wo eben ihr oder du eben angesprochen bist, direkt von Jesus als sein Kind, als Gotteskind, als sein Nachfolger, Nachfolgerin. Und wir steigen ein nach dieser Glückseligpreisung, die meiner Meinung nach eigentlich aufzeigt, wie man überhaupt ins Reich Gottes kommt. Aber jetzt sind wir ja schon bei ihr und bei du, das heisst, wir sind schon drin. Und das ist sehr interessant, wie jetzt eben Jesus da das aufbaut. Ich probiere das heute Abend so ein bisschen weiter zu geben. Und wenn ich das so weitergebe, dann muss ich einfach wirklich sagen, wenn ich das für mich vorbereite, dann komme ich immer wieder mal zu einem Punkt, wo ich muss sagen, es ist einfach Menschen unmöglich, dass das ein Mensch kann schreiben kann. Weil man muss sich ja das vergegenwärtigen, das hat man nicht können am Computer irgendwie schreiben und dann wieder korrigieren und nochmal drüber gehen und so weiter, sondern das ist einfach diktiert worden. Und hat das so eine Tiefe und ist so strukturiert, dass man einfach muss sagen, es geht so in die Tiefe und macht so dermassen Sinn. Darum ist es für mich in sich wie ein Beweis, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Und jetzt bitte ich Gott, dass er durch seinen Geist Gottes unsere Herzen öffnen tut, dass wir sein Wort verstehen können. Vater im Himmel, im Namen von Jesus Christus, bitten wir dich, dass du jetzt durch deinen Sohn Jesus Christus, durch deinen Geist Gottes, gerade jetzt direkt zu uns redest, durch dein Wort. Es ist das Wort, das der Jesus weitergegeben hat, das sind Jünger. Und wir sind als Jünger und Jüngerinnen versammelt am heutigen Abend da. Die einen vielleicht ein bisschen überzeugter, andere ein bisschen weniger. Das tut überhaupt nichts zur Sache. Wir sind da und wir wollen hören, Vater im Himmel, was du uns zu sagen hast. Und du kannst ganz individuell durch den Geist Gottes zu uns reden. Und um das Wunder bitten wir dich. Amen. Wir fangen an, wirklich gerade, muss ich schon einschalten, wirklich gerade die ersten Verse, wo, könnt ihr das lesen? Ist klein, he? Das ist wirklich ein klein, he? Wow! Musst du vielleicht nachher noch wieder ein bisschen kleiner machen? Nein, es geht, ja, das ist super gut, ja. Also, könnt ihr es lesen? Also, ich lese es vor. Jesus sagt, und das haben wir schon heute Morgen gehabt, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer weiter übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Dann geht es weiter. Mit dem tun wir uns als erstes beschäftigen. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinen Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka heißt etwa Dummkopf, dem Hohen Rat verfallen sein wird. Wer aber sagt, du Narr, heißt etwa Verrückter oder Gottloser, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Wir sehen da, da werden Brüder genannt. Und wir haben ja gesehen, dass Jesus ein weites Gebot gegeben hat. Eben die Bruderliebe, dass wir einander sollen lieben, also das sind die Schwester selbstverständlich inbegriffen. Und da gibt uns Jesus als erstes in dieser Bergpredigt Anweisungen, wie wir mit unseren Brüdern und natürlich Schwestern sollen umgehen. Wir merken auch, es hat sehr viel mit zehn Geboten zu tun. Du sollst nicht töten, ist von den zehn Geboten. Und Jesus gibt das jetzt so weiter. Wenn man das jetzt so lesen, dann denkt man, okay, ja, also töten, nein, das ist, da bin ich fein raus. Außer einen Schneck vertrampelt, habe ich bis jetzt eigentlich noch nichts verbrochen. Aber Jesus tut ja da noch weiteres nennen. Und wenn man so genauer reingeht in den Text, da habe ich jetzt Folgendes gemacht. Ich habe das Diagramm gemacht. Da links unten, ich erkläre, was es heisst. Es heisst Bruderliebe, horizontal, vertikal. Ich meine damit, Bruderliebe ist eigentlich horizontal. Das heisst, wir tun unsere Brüder und Schwestern lieben. Also, es ist auf unserer Ebene. Aber was wir eben horizontal machen, hat eine vertikale, sprich mit Gott, Konsequenz. Und das ist eben so bei der Bruderliebe. Jetzt gibt es eine Eskalation, wird da beschrieben, und es gibt Konsequenzen. Jetzt nehme ich mal das Erste, was Jesus sagt. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Okay, also zürnen, das ist bei der Eskalationsstufe. Und dem Gericht verfallen, das ist Konsequenz. Jetzt gehe ich einfach zum nächsten Wort, wo Jesus den Jüngern sagt. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, eben Dummkopf, dem Hohen Rat verfallen sein wird. Da haben wir eine Beleidigung und der wird am Hohen Rat verfallen. Dann nehme ich das nächste Wort, das Jesus zu den Jüngern sagt. Wer aber sagt, du Narr, verrückter, gottloser, der Hölle des Feuers verfallen sein wird, da können wir sagen, das ist irgendwie beschimpfen und der Hölle des Feuers verfallen. Und jetzt haben wir einfach noch das Bibelwort, das da Jesus zitiert. Das Töten, das nehme ich auch da rein, das finde ich ist eigentlich das Schlimmste, oder? Töten, was mit denen passiert, das lässt Jesus offen. Jetzt, wenn man das genauer anschaut, dann merkt man, okay, dem Gericht verfallen, das kommt zweimal vor. Eigentlich tut Jesus die ganze Skala der Konsequenzen verschärfen. Also nach dem Alten Testament, nach den Überlieferungen der Juden, ist da auch drin, wird der, der jemanden töten tut, am Gericht verfallen sein. Jetzt Jesus sagt, wenn du nur schon deinem Bruder zürnst, wirst du schon am Gericht verfallen sein. Was jetzt die anderen, eben dem Hohen Rat verfallen und Hölle des Feuers verfallen, was das jetzt ganz genau heisst, weiss ich ehrlich gesagt auch nicht. Es ist einfach wie klar, es steigert sich. Es steigert sich eben auch von der Eskalation, zürnen. Das ist einfach eine Haltung. Da ist noch nichts gesagt. Denn da kommt die Zunge ins Spiel. Und mit der Zunge kann man Menschen töten. Zumindest fertig machen. Und da ist auch wieder die Zunge im Spiel. Und da wird man handgreiflich. Jetzt das Ganze sehe ich so, das ist also so eine Eskalation und Konsequenzsteigerung, wo Jesus uns da vorgibt und er sagt uns, ich erwarte viel mehr von euch. Also der Alte ist gesagt worden, wenn jemand tötet, dann kommt er dran. Ich sage euch, wenn ihr nur schon in der Haltung gegen einen Bruder Zorn habt, und da ist natürlich wirklich Haltung gemeint, nicht nur Emotion, oder? Emotionen haben wir alle. Aber da ist ganz offensichtlich eine Haltung gemeint, wo man Unversöhnlichkeit, Zorn reinkommt. Und wenn ihr in dieser Haltung seid, dann müsst ihr schon bereits mit Konsequenzen rechnen, vertikal. Also Jesus meint die Bruderliebe, die Liebe zu den Glaubensgeschwistern sehr ernst. Jetzt, die Anweisung, die geht weiter. Und ich bleibe jetzt aber da bei diesem Diagramm, nur müssen wir das jetzt ein bisschen ändern, weil jetzt geht es ins Positive. Da ist geistlicher Fortschritt, da ist moralischer Fortschritt. Und geistlicher Fortschritt sollte mit moralischem Fortschritt eigentlich immer einhergehen. Es geht weiterhin um Bruderliebe. Und da unsere geistliche Entwicklung muss eigentlich so sein. Nicht so, nur geistlicher Fortschritt ohne moralischen Fortschritt. Das wäre eben für mich religiöse Schwärmerei, wo man so total begeistert ist, was man alles mit Gott erlebt. Aber wenn es um den Kontakt zum Mitmensch geht, dann hat das keine positive Konsequenzen. Nur moralischer Fortschritt gibt es auch nicht. Das wäre Gesetzlichkeit. Und da haben wir heute Morgen gesehen, das ist Sackgasse. Wir können Gottes Anspruch nicht mit eigener Kraft entsprechen. Also, es ist wirklich das gemeint. Es gibt nur diese Entwicklung aufgrund von dem, was uns die Bibel sagt. Auch in der Bergpredigt, dann ziemlich gegen den Schluss. Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ihr Lieben, die Früchte ist weniger der geistliche Fortschritt. Die Früchte ist der moralische Fortschritt. Der geistliche Fortschritt kann niemand von uns vom anderen beurteilen. Das ist etwas, was zwischen uns und Gott abläuft. Was wir voneinander wahrnehmen, ist, wie wir moralisch miteinander umgehen. Liest man etwa von Dornen eine Traube oder von Disteln Feigen, so bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, noch ein fauler Baum gute Früchte. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Also, Jesus gibt klare Anweisungen, wie man falsche Propheten auffliegen lassen kann. Von irgendwelchen Visionen kann jeder reden. Von irgendwelchen geistlichen Einsichten kann jeder reden. Oder viele auf Anfall. Aber wie es wirklich steht mit unserer Beziehung zu Gott, zeigt unser Leben. Und vor allem eben auch unser Umgang mit unseren Glaubensgeschwistern. Ich sage, also die Gemeinschaft der Gläubigen, dann sage ich, das Märtyrium der christlichen Gemeinschaft. Weil der Paulus sagt, ertragt einander. Und das ist halt einfach eine Realität. Heute läuft man so schnell davon. Ertragt einander, das bedeutet, ich halte das aus. Ich setze mich dem aus. Ich sage damit nicht, dass ein Gemeindewechsel nie in Frage kommt. Ich denke, es gibt Gemeinden, die nicht gut unterwegs sind und wo Menschen eingehen. Und da würde ich niemandem vorhalten, dass er so eine Gemeinde verlässt. Aber ich meine so quasi die charakterliche Flucht, das denke ich, das ist nicht nach Gottes Willen. Ertragt einander, das ist eine Gemeinschaft, wo man charakterlich geschliffen wird. Und manchmal reden wir ja über Martyrium oder was es auf dieser Welt gibt. Christen werden immer mehr verfolgt. Und vielleicht fragen wir uns manchmal, was ist echt denn mit uns, wenn wir mal verfolgt werden? Das frage ich mich nicht so. Ich frage mich, wie verhalten wir uns im jetzigen Martyrium der christlichen Gemeinschaft? Das frage ich mich. Und wenn wir uns im jetzigen Martyrium der christlichen Gemeinschaft, wenn wir da versagen, wie wollen wir dann treu sein, wenn wir dann verfolgt werden und Martyrium am Körper nachleben? Darum denke ich, ist das etwas sehr Ernstes, was Jesus uns da weitergibt. Und er kommt ja auch mit mega toughen Worten. Oder? Und jetzt gibt er uns eine Anleitung, wie wir umgehen sollen. Hast du ein Foto machen? Kannst du es nicht sehen? Voilà. Jetzt gibt er uns eine Anleitung, wie wir umgehen sollen, wenn wir eben mit der Zunge versagt haben. Und das machen wir ja dauernd. Der Jakobus sagt, wer in der Zunge nicht versagt, also wer mit seinen Worten nicht versagt, der ist eigentlich perfekt. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass wahrscheinlich die wenigsten von uns perfekt sind. Also ich auf jeden Fall nicht. Ausser ich stehe da vorne und kann predigen. Nein, das wäre ein Witz gewesen. Okay. Jetzt, ich mache da auch wieder eine Skala. Die fällt also da unten an. Ich werde Ihnen diese aufzeigen und die Skala, die hilft mir. Erstens hilft sie mir mal, weil ich das Wort von Jesus durch die Skala als einen Entwicklungspfad anschauen tue. Und so verstehe ich Bergpredigt. Manche Christen verstehen Bergpredigt fast wie die 10 Gebote, aber eben im falschen Sinn wie die 10 Gebote, wie die zweite Gebotstafel, quasi einfach als Gesetz. Und so habe ich sie als junger Christ eigentlich am Anfang verstanden, darum habe ich auch mit der Bergpredigt überhaupt nichts anfangen. Aber ich bin überzeugt, Bergpredigt ist ganz sicher kein Gesetz im Sinne von Gesetzlichkeit, sondern in der Bergpredigt will Jesus unser geistliches Wachstum stimulieren. Und jetzt gibt er uns da an, in Matthäus 5, 23 bis 26, das wieder vorlesen. Und das gehört genau zum gleichen Thema. Also vorher haben wir das Restriktive gehabt. Wir haben ja das jetzt auch bei den 10 Geboten gesehen, oder? Wo es beim Sabbat geht es darum, dass man das weiterfliessen lassen kann. Und beim Gebot, du sollst nicht begehren, geht es darum, dass du es stoppen kannst. Und da haben wir jetzt zuerst das Wort von Jesus gehabt, dass du es stoppen sollst. Eben das Zürnen, falsche Worte und so. Und jetzt zeigt er uns, wie wir eben positiv vorgehen sollen. Wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe dar. Also wir könnten da sagen, wenn du Gott arbeiten tust in der Helsen in Davos und du weißt, dass du mit deiner Zunge gegen einen Mitchrist in der Helsen in Davos versagt hast, dann fang gar nicht erst an singen, sondern dann geh gerade zu dieser Person hin. Also man muss es ja nicht gerade so, so radikal machen. Kannst du es vielleicht auch nach dem Lobpreis noch machen. Auf jeden Fall sehen wir da die horizontale Ebene und die vertikale Ebene, wie das zusammengehört für Jesus. Komm mit deinem Gegner schnell entgegen, während du mit ihm auf dem Weg bist, damit nicht etwa der Gegner dich dem Richter überliefert und der Richter dich dem Diener überliefert und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den letzten Pfennig bezahlt hast. Das ist jetzt so ein Wort da, wo man denkt, was hat das in diesem Zusammenhang zu bedeuten? Aber jetzt fangen wir doch einfach mal an, probieren wir doch einmal, die Verse in die Skala reinzutun. Ich fange an mit, wenn du nun deine Gabe da bringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat. Das hat für mich einen geistlichen Fortschritt von der Selbstreflexion. Das ist schon mal etwas. Das heisst, du kannst dich selber reflektieren und du nimmst wahr, ups, ich habe einen Fehler gemacht. Schuldbewusstsein, das ist ein moralischer Fortschritt. Du bist dir bewusst, ich habe versagt. Nächste. So lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin, versöhne dich mit deinem Bruder. Das tue ich jetzt mal da drin. Versöhnungsbereitschaft, das ist für mich ein geistlicher Fortschritt. Dass man will Versöhnung suchen und dass man sich da entschuldigen tut. Es ist erstaunlich, wie viele Menschen Mühe haben, sich zu entschuldigen. Ich staune immer wieder. Also im Verlauf von meinem Dienst als Helsenoffizier habe ich etwas gelernt. Und das ist, sich zu entschuldigen. Also es kostet mich überhaupt nichts, mich zu entschuldigen. Ich tue mich jetzt nicht immer gerade für etwas entschuldigen, wo ich jetzt wirklich nichts dafür habe. Aber wirklich, wenn ich irgendwie etwas falsch mache oder so, es kostet mich total nichts. Ich entschuldige mich. Die Kaffeemaschine ist einfach mit mir. Die sagt immer so Amen. Und dann, da geht das Ziel, und dann komm, bring deine Gabe dar. Anbetung ohne Zorn und da Frieden, Versöhnung. Und jetzt ist eben auch das, komm mit deinen Gegnern schnell entgegen. Was hat denn das da zu tun? Und wo tue ich das einordnen? Das könnte man ganz sicher verschieden einordnen. Ich persönlich habe es jetzt halt gerade da drin getan. Entgegenkommen, also einem Menschen entgegenkommen, vor allem wenn man selber den Fehler gemacht hat, das ist für mich ein geistlicher Fortschritt. Dass man Bereitschaft hat, einem anderen Menschen entgegenzugehen. Und sich der Rechthaberei eben zu entziehen, also tschüss, Rechthaberei. Der Rechthaberei soll richtig ein Ginkis füllen. Und sagen, nein, ich bleibe jetzt nicht bei meinem Rechthaberei da. Ja, aber ich habe doch, und der andere hat, und oh, zuerst muss mal der andere kommen. Und überhaupt, ja klar, das ist jetzt ein bisschen viel gewesen, aber, so, aber weißt, du hast mal gesehen, was der andere alles gemacht hat. Die Rechthaberei, was soll das? Und da tut der Jesus uns aufzeigen und sagt, hey, komm deinem Gegner schnell entgegen, weil du weißt nicht so ganz genau, was der Richter entscheiden wird. Und für mich ist das so klar, der Richter, da ist nicht ein menschlicher Richter gemeint, da ist Gott gemeint, wo einmal wird reinschauen wird, wie wir miteinander umgegangen sind. Versteht ihr so, wie ich das darstellen tue? Eigentlich hätte ich mit euch so eine ganze riesige Übung da, aber ich glaube, die Übung, die haben wir jetzt nicht so Zeit. Auch, ich will auch irgendwie keine Zeit stellen da von diesen Gruppen, die nachher kommen. Das muss mega witzig werden. Aber ich will doch noch ein ganz toughes Gebot durchnehmen. Wenn man es liest, ist in der heutigen Zeit ist da gewackelt am Toren. Matthäus 5 ist jetzt ein Insider gsi. Ist ein Insider gsi. Die Auflösung kommt dann später. Okay. Also ich werde im Verlauf des Abends noch feststellen, wieso es Leute gibt, die Tore gewackelt, weil sie eben so Sachen lesen. Also, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht ehebrechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser, dass du eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Jesus braucht das Wort Hölle relativ selten, aber da braucht er es jetzt. Und wenn deine rechte Hand dir Anlass zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Und danach kommt nochmals das Gleiche. Später, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Es ist aber weiter gesagt, wer seine Frau entlassen will, gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, wer seine Frau entlassen wird, außer aufgrund von Hurerei, macht, dass sie Ehebruch begeht. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Jetzt, das ist so ein Wort, wo man denkt, wow, also tough, vor allem auch für die heutige Zeit. Und überhaupt, was soll das dann mit den Augen rausreißen und der Hand abhacken? Ich muss erst mal eine Gemeinde kennenlernen, wo irgendwie die Hälfte einäugig ist. Zumindest alle Männer. Danach können wir wieder über das reden, oder? Aber tun wir doch jetzt mal einfach das als Entwicklungspfad probieren anzuschauen. Nicht vom Gesetz her im Sinn, oh, ich genüge total nicht, ich kann gerade aufhören. Sondern als Entwicklungspfad, dass Jesus mir geistliche Impulse gibt, dass ich mich kann geistlich und moralisch eben da gesund entwickeln. Ich fange an und ich tue das Wort, ihr habt gehört, das gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Und das andere Wort, es ist aber weitergesagt, wer seine Frau entlassen will, gebe ihr einen Scheidebrief. Das ist für mich vollzogene Sünde im Ehebruch, oder? Und das ist geistlicher Fortschritt, vollzogene Sünde, das ist im roten Bereich. Also, das ist nicht ein Wahnsinnsfortschritt. Ist eben einfach rot. und Scheidung, Ehebruch. Also, das ist quasi jetzt in diesem Gebiet der Tiefpunkt. Tiefer geht es eigentlich nicht mehr. Aber jetzt bauen wir auf. Dann tue ich das Wort. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Das ist für mich gedankliche Sünde. Also Jesus sagt, das ist auch schon Ehebruch. Aber wenn wir jetzt da schauen, ich meine, es ist auf jeden Fall besser als vollzogene Sünde, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Und von dem her ein geistlicher Fortschritt, ja, ist immer noch im roten Bereich, es ist immer noch Ehebruch. Und moralischer Fortschritt, ja, es ist eben, ja, ich weiß nicht, wie gross jetzt der Fortschritt ist, aber es ist auf jeden Fall nicht gerade Scheidung und Ehebruch, es ist Pornografie und Ehebruch. Naja, auch nicht wahnsinnig viel besser und auch immer noch im roten Bereich, aber sicher weniger schlimm. Dann tue ich das nächste Wort nehmen. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Und wenn deine rechte Hand und so weiter, so hau sie ab und wirf sie von dir. Das ist für mich, das ist das einzige Grüne da, für mich geistlicher Fortschritt, das ist geistlicher Kampf. Und moralischer Fortschritt, das ist Gedankenkontrolle. Und für mich bedeutet das Wort, dass du selbst das rechte Auge ausreißen, ist für mich so ein literarisches Genre, wie man im Buch der Sprüche antreffen. So richtig ein derber Spruch, wo du offensichtlich nicht selbst wörtlich nehmen. Aber wo extra so derb übergebracht wird, dass einem eben die Ohren gewackelt. Und das bedeutet, wenn eben so ein Gedanke von Ehebruch aufkommt, dann nachher nimm dein rechte Auge, aber das bedeutet, nimm den Gedanken und wirfen von dir. Denn es ist besser, dass du ohne den Gedanken in den Himmel kommst, statt mit dem Gedanken und du den weiterdenkst und schlussendlich irgendwann kommt aus dem Gedanken dann eine Haltung und irgendwann kommt aus dieser Haltung noch eine Tat. Statt dass du das weiterlässt, lagieren, tust du das abhauen. Und das Gleiche, eben gleichwertig mit der Hand, auch da für mich die Hand, das bedeutet, dass du den Gedanken radikal wegreißt. Und eben das radikal. Und wenn ich zum Beispiel, wenn es jetzt im Handy eine App gibt, die dich dauernd in die Pornografie hineinführt, dann würde ich sagen, das Hand abhacken, das kannst du schenken, aber das Scheiben App kannst du löschen. Oder? Zack! Das meint doch Jesus. Eine gewisse Radikalität, wo man sich sagt, hey, das hacke ich jetzt ab. Ich gehe lieber ohne das App in den Himmel, als mit dem App in den ganzen Scheissdreck hinein, wo nachher alles kommt. Und jetzt haben wir natürlich nochmal ein Wort. Ich habe gesagt, ich wäre seine Frau und so. Das tue ich da drin, dann sage ich verursachende Sünde. Oder Trennung, Ehebruch. Es ist für mich schon bereits ein Fortschritt, wenn wir in der Ehe uns fragen, was verursacht mein Verhalten? Was hat das für eine Ursache? Was hat das für eine Ursache bei meinem Partner? Und der Paulus sagt zum Beispiel im 1. Korinther 7, wenn ein Ehepaar fasten will und zum Beispiel wegen dem kein Sex hat in dieser Zeit, dann sollen sie nachher bitte wieder Sex haben, weil genau aus dem Grund, weil das eben kann eine Ursache haben, wenn man da den Sex in der Ehe eben nicht hat, wo eigentlich in die Ehe gehört. Und dann kann es eben sein, dass der Sex quasi wie aus der Ehe verschwindet und die Chance oder das Risiko ist eben gross, dass er dann irgendwo anders landet. Also das ist, finde ich, recht ein taffer Gedanke, also ein recht taffes Gebot, das uns Jesus da weitergibt. Und er macht es auf eine sehr radikale Art und Weise. Aber ich finde es gerade auch für auch junge Menschen, aber auch für Ältere, aber es geht auch für junge Menschen, also mir hat zum Beispiel das als junger Mann mega geholfen, dass ich mir bewusst war, bin, hey, es geht um Gedankenkontrolle. Und was mir auch immer geholfen hat, ist das Bewusstsein, wie eigentlich Jesus gefeitet hat, wenn es um versuchende Gedanken geht. Als ich in der Wüste war, da ist ja versucht worden, und das sind ja alles Gedanken gewesen. Dass der Teufel schon zu ihm geredet hat, aber letztlich waren das Gedanken gewesen. Und wie ist er mit diesen Gedanken umgegangen? Er hat die Gedanken aus seinem Leben rausgeschmissen. Und wie hat er das gemacht? Mit dem Wort des Geistes oder mit dem Schwert des Geistes. Das heisst, er hat nie einfach eigene Ideen irgendwie reingebracht in die Versuchung. Ja, aber weisst, das ist jetzt auch nicht so cool und so. Sondern er hat Bibelwort in die Versuchung hineingesprochen. Und er hat mit diesen Bibelworten, eben mit dem Schwert des Geistes, die Gedanken einfach abgeschnitten. Und ich habe als junger Mann, ich könnte das gar nicht zusammenzählen, wie viele Mal ich als junger Mann mir gesagt habe, Markus, in der Bibel steht geschrieben, Fliehet die Unzucht. Und dann habe ich gewusst, gut, es war ja noch ein einfacher gewesen, wir haben noch kein Handy gehabt, aber dann habe ich gewusst, wenn ich zum Beispiel zum Bahnhof gegangen, dort hat sie, um vom Berg hat es ein Sexkino gehabt, wenn man ein bisschen rechts abbogen ist. Dann habe ich gewusst, ich muss ja nicht rechts abbiegen. Dann muss ich mir den Gedanken nicht zu Gemüte führen. Flieht die Unzucht. Flieht heisst, das ist, was da kommt an Angriff im sexuellen Bereich, ist so stark. Da musst du nicht irgendwie mit eigener Kraft probieren zu kämpfen. Sondern, wenn schon, mit dem Schwert des Geistes. Und da ist es halt einfach daran, dass einfach der Fossekel ist. Das hat ja schon der Josef gemacht. Im ägyptischen Hof, oder? Er ist einfach davon gerannt. Und das kann man eben dann auch mit dem Handy machen. Da musst du dich ja nicht allem stellen, was es da gibt. Und dich allen Versuchungen stellen. Das musst du gar nicht machen. Du kannst dir Versuchungen schenken. Und kannst sagen, flieht die Unzucht. Nein, das tut mir nicht gut. Weg damit. Also es lebt sich im Fall recht gut ohne Social Media. Ich mache das jetzt schon ein paar Jahre. Das ist easy im Fall. Weißt du, so einfach mit Gedankenkontrolle und mit dem Schwert des Geistes, wo du Bibelwort reinredest in Situationen, kannst du in der Versuchung durch die Kraft von Jesus Christus bestehen. Damit wäre auch meine Zeit wahrscheinlich langsam abgelaufen. Wahrscheinlich, ja, ja, ich denke schon. Ja. Okay, also so geht es eigentlich nachher weiter. Ich zeige euch nur schnell, ich bin also sozusagen die ganze Bergpredigt durchgegangen. Ja, ist also wirklich ganz spannend und hat das alles eingeordnet. Und für mich selber war die Entdeckung, Bergpredigt ist ein Entwicklungspfad. Jesus verurteilt dich nicht. Er holt dich einfach ab, wo du bist. Aber du musst einfach eins wissen, wenn du mit Jesus kommunizieren tust, er sagt, was Sache ist. Er redet nicht um den heißen Brei herum. Das sehen wir in der Bergpredigt. Er sagt, was Sache ist, aber er holt dich ab, wo du bist. Und tut dir einen Entwicklungspfad aufzeigen. Und so können wir, sobald wir einen Entwicklungspfad uns bewusst sind, das ist ein Entwicklungspfad, dann denken wir nicht in der Gesetzlichkeit hinein, sondern dann denken wir eben in dem Modus, dass wir uns geistlich sollen entwickeln durch die Kraft vom Heiligen Geist. Sprich noch das Gebet. Vater im Himmel, im Namen von Jesus Christus sagen wir dir Danke für die herausfordernden Worte, die Jesus uns in der Bergpredigt als Jünger anspricht. wo er uns zeigt, dass er sagt, was Sache ist, aber dass er auch uns glaubt, dass wir eine Entwicklung durch den Geist Gottes durchmachen dürfen. Und ich bitte dich jetzt, Herr Jesus, dass du Gnade schenkst, dass einfach das Richtige in unsere Köpfe und vor allem in unser Herz hineingeht, dass du an eine geistliche und moralische Entwicklung glaubst in unserem Leben. Ohne Gesetzlichkeit, sondern einfach durch das Wort Gottes und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.